Guten Morgen und vielen Dank für das freundliche Willkommen heute Morgen. Ich bin jetzt zum dritten Mal, bin ich hier, genau. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gerne gekommen, wie auch die anderen beiden Male vorab. Ich habe heute Morgen so gedacht, als ich wieder reinkam in euer Haus und gelesen habe von euren Visionen, die ihr habt und die Begegnungen mit euch, da habe ich gedacht, ja, hier wärst du auch gern Mitglied. Also ich, und im Nachgang dachte ich, ich glaube, das ist auch kein größeres Lob, als man in der Gemeinde machen kann. Also weiter so, würde ich sagen. Genau, vorab möchte ich, wie eigentlich jedes Jahr um die Zeit, euch eine Einladung aussprechen, zumindest den Männern unter euch. Das habe ich vor 2 Jahren auch gemacht. Da war aber eine Hochzeit nachmittags und deswegen konnten die meisten, glaube ich, nicht kommen. Dieses Jahr FEG Männertag im Kronbech Forum in Eversbach am 20. Oktober. Das Thema ist, wenn das Leben den Glauben durchkreuzt. Das kommt normalerweise nicht vor, das soll nicht vorkommen in unseren Kreisen, weil der Glaube so stark ist und weil der durchträgt und weil es da immer irgendeinen Ausweg gibt. Aber ich glaube, auch unter euch gibt es viele, die Lebenssituationen erlebt haben, wo das nicht passt. Und wo auf einmal ein Absturz da ist oder ein Zusammenbruch oder irgendwas, Krankheit, Abschied, irgendwas Unvorhergesehenes, was eigentlich nicht reinpasst. Und da soll es an diesem Tag drum gehen. Wir haben eingeladen Arne Kopfermann und Martin Dreier. Und die beiden werden von ihren persönlichen Abstürzen oder Schicksalen erzählen. Herzliche Einladung an euch. Ich glaube, Plakate habt ihr zugeschickt bekommen aus Witten, die müssten auch noch irgendwie demnächst bestimmt ausliegen. So, ich habe heute Morgen schon mal eine ganz persönliche Prophezeiung bekommen, als ich zu euch kam. Und zwar, als ich hier vorne ins Industriegebiet gefahren bin, habe ich gelesen, Siegerländer bremsen. Und da wünsche ich mir heute Morgen sehr für euch, dass das nicht so ist. Also, dass ich nicht bremse, sondern dass ich, oder dass Gott durch mich euch vielleicht Dinge neu klar macht oder Anstöße gibt, keine Ahnung, also zu euch ins Herz spricht. Das ist mein Wunsch heute Morgen. Ja, wenn du heute Morgen hier bist und wenn du in den vergangenen Wochen von einem geistlichen Sieg zum nächsten gegangen bist, wenn du Gebetserhörung hattest und das dauerhafte Gefühl, über Wasser laufen zu können. Wenn du und Jesus das super Team wart, wenn Zweifel oder erst recht Sünde in deinem momentanen Vokabular nicht vorkommen, dann könnte es wirklich sein, dass die Predigt dich heute Morgen nicht ansprechen wird. Aber wenn du dich öfters mit Gedanken trägst, ob du überhaupt am Abendmahl teilnehmen darfst oder Heilsgewissheit für dich immer eine sehr, sehr unangenehme Frage ist, obwohl du dich immer klar für Jesus entschieden hast. Oder wenn du immer wieder verzweifelst an deiner Sünde und an deiner Schuld, die immer wieder neu kommt, obwohl du sie doch eigentlich langsam wirklich unter den Füßen haben müsstest, dann ist vielleicht was dabei für dich heute Morgen. Wir wollen heute Morgen mal versuchen, ein uns auf der einen Seite unbekanntes Wesen und auf der anderen Seite aber auch sehr bekanntes Wesen näher kennenzulernen. Nämlich das, was uns in der Bibel als unser alter Mensch bezeichnet wird. Und dazu lese ich aus Römer 6 die Verse 1 bis 10 oder bis 11. Überschrieben, ich lese aus der Übertragung Hoffnung für alle, weil es in der Elberfelder nicht ganz so einfach zu lesen ist. Überschrieben ist es mit das neue Leben. Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit und Liebe zu beweisen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Oder wisst ihr etwa nicht, dass alle, die im Namen Jesu Christi getauft wurden, Anteil an seinem Tod haben? Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Und wenn wir in der Taufe sein Todesschicksal mit ihm geteilt haben, so werden wir auch mit ihm leben. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann, und davon sind wir überzeugt, werden wir auch mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferstanden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Christus ist wegen unserer Sünde gestorben, und zwar ein für alle Mal. Jetzt aber lebt er, und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch, und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde. Lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Ja, Vater, wenn wir das lesen oder wenn ich das lese, dann hört sich das gut an. Und dann muss ich dir jetzt schon hier bekennen, dass es in meiner Praxis ein bisschen anders aussieht. Und ich bekomme das oft nicht unter die Füße. Aber es ist dein Wort und du hast es gesagt, dass du alles getan hast. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du heute Morgen Segen gibst zum Reden und zum Hören, dass du uns dein Wort aufschließt, nimm alles Störende weg und rede du zu uns. Amen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann macht er die Erfahrung, dass er Sünder ist und dass er sündigt. Das hat er vorher nicht so gesehen. Vorher hat man vielleicht eher von Pannen gesprochen, von Fehlern, von Schwächen, von Unvollkommenheiten. Und zu Recht hat der Mensch sich dann gesagt, na ja, das haben wir doch nun wirklich alle Menschen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber von dem Moment an, wo Jesus in sein Leben tritt, erkennt er, was Sünde ist, nämlich ein Verhalten, das Gott nicht billigen kann, das ihm weh tut, das ihn verletzt. Sünde braucht Vergebung. Und man fängt dann an, diese Sünden Gott zu bekennen und zu merken, dass sie einen von Gott trennen. Und vielleicht fängt irgendeiner mal an zu zählen, wie viele Sünden ihm denn so an einem Tag passieren. Gestern waren es vielleicht 10 und heute bis jetzt 12. Hier eine Lieblosigkeit, da eine ungenaue Äußerung, dann ein Blick, aus dem mehr wurde, ein falscher Gedanke, hier ein Tratschen über einen Kollegen oder Nachbarn. Es könnte sich ja jetzt hier der Eindruck festsetzen, dass der Mensch Sünder ist, weil er sündigt. Und dieser Mensch sagt sich dann, ich muss mich anstrengen. Ich muss sehen, dass ich das vermeide. Und vielleicht gelingt es mir ja, meine Sünden an einem Tag auf 9 zu reduzieren. Und wenn ich mich konsequent anstrenge, vielleicht irgendwann auf 7 pro Tag. Das wäre doch was. Ich bin ein Sünder, sagt der Christ, weil ich immer wieder sündige. Aber ich glaube, dass die Wahrheit eben genau andersherum ist. Ich sündige immer wieder, weil ich ein Sünder bin. Und das ist jetzt keine Wortspielerei, ich finde das ziemlich wichtig. Was heißt das jetzt? Das heißt, mein Wesen ist sündig. Hinter meinem sündigen Wesen steht etwas, das mir immer wieder Nachschub liefert. Ich bin wahrlich kein Gärtner, aber vielleicht kennt ihr auch diese dornigen Triebe, die sich quer durch den Garten ziehen, wo auch nichts dran blüht, wo man sich nur dran verletzt. Und wo ich auch keine Ahnung habe, wofür die da sind, aber die wachsen so unwahrscheinlich schnell und man kommt da gar nicht hinterher mit dem Schneiden. Ich glaube, da ist es einfach so, wenn man da von Anfang an nicht konsequent hinterher ist, dann kann man den Ursprung auch nur schwer zurückverfolgen. Bei diesen Dingern muss man an die Wurzeln gehen. Beschneiden hilft da nicht. Erst wenn man die Wurzel ausgerissen hat, dann werden sie eingehen. Sollte das irgendwann gelingen, dieses Wurzelwerk der Sünde vollkommen auszureißen, dann würde da wohl auch nichts mehr nachwachsen. Dann wäre das Problem der Sünde gelöst. Das ist eine Erkenntnis. Ich bin ein Sünder. Das heißt, ich habe aus meinem alten Leben etwas mitgenommen, in dem es in meinem neuen Leben dafür eigentlich keinen Platz mehr gibt. Wie ein Störenfried ist es immer wieder am Werk. Und es ist nicht mein böser Nachbar oder ein schwieriger Ehepartner oder der Teufel allein, sondern es ist ein Teil von mir. Es ist mein alter Mensch, ein Wesenszug von mir. Und vielleicht wäre das mal interessant, wenn ihr das auch mal machen würdet, einfach mal so eure Konturen auf ein Blatt Papier zeichnen und das selbst zu skizzieren und dann so die Eigenarten von sich selbst reinschreiben, die man ja selbst am besten kennt. Die anderen sagen sie zwar einem schon mal, aber das stimmt ja dann meistens nicht. Ich muss denken an eine Freizeit, die ist jetzt auch 20 Jahre her, eine Jugendfreizeit, die wir auf Sardinien hatten. Wir hatten unser Tagesprogramm abgeschlossen. Wir waren auf einem großen Gelände von einem sardischen Missionar, der hat früher in Deutschland gearbeitet, ist dann zurück, hat ein großes Gelände gekauft und hat das angeboten für Freizeiten. Und da waren auch noch 2-3 Häuser, die er dann privat vermietete. Und eins von diesen Häusern war auch vermietet zu dieser Zeit. Da war ein Bruder aus Recklinghausen drin, von einer christlichen Gemeinschaft irgendwie oder von einer Versammlung mit seiner Familie. Wir hatten uns dann kurz bekannt gemacht, als die anreisten und so, alles war gut. Wir hatten unser Tagesprogramm abgeschlossen, saßen als Mitarbeiter noch so ums Feuer und hatten besprochen, was war gut, was war nicht so gut, was machen wir morgen. Und auf einmal kam einer von unseren Jungs runtergelaufen und sagte, ihr müsst unbedingt kommen, der bringt den um. Was war passiert? Die Jugendlichen hatten da ihre Ghetto-Blaster mit und hatten da Musik voll aufgedreht und dann jetzt auch so die Art von Musik, die nicht unbedingt in das Repertoire des Herrn passten. Und da ist der komplett ausgerastet, ist dann da rein und hat wirklich einen von den Jungs so am T-Shirt gepackt und hat den hochgehoben. Und dann mich hat es dann getroffen, ich musste dann da hoch und versuchen hier deeskalieren. Er sagt, ja, okay, komm, wir gucken morgen, erstmal runterfahren jetzt hier, geht ihr in euer Haus, macht die Musik aus und morgen komme ich dann mal vorbei. Und dann war dann der nächste Morgen, war Sonntag und wir feierten Gottesdienst und dann sagte ich zu ihm, komm, dann treffen wir uns am Pool, dann komme ich vorbei, dann können wir eben kurz über das reden, was war. Und ich hatte da echt ein bisschen Schiss auch, weil das war so ein Bär und ich dachte, wenn der jetzt wieder ausrastet, da wirst du höchstwahrscheinlich nicht viel Chancen haben. Und da war es aber dann so, dass wir die Thematik ansprachen und er von sich aus dann sagte, er fing dann wirklich an zu weinen, war tief getroffen und sagte, das habe ich von Kindheit an. Das ist diesen Jähzorn, ich kriege es nicht geregelt, ich kriege es nicht auf die Kette. Und immer wieder, wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, dann raste ich aus. Hier war es Jähzorn bei diesem Mann. Da hat bestimmt nicht jeder mit zu kämpfen von uns. Aber was ist zum Beispiel mit Stolz? Oder was ist mit Hochmut? Oder das Richten über andere? Hast du schon gehört? Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Wenn einer unsere Meinung oder unsere Ansicht in Frage stellt oder das, was wir tun. Oder was ist mit Misstrauen zum Beispiel? Das ist ja quasi direkt von Adam in uns hineingelegt. Adam misstraute Gott ja auch. Das sind eigentlich Züge, die uns nicht fremd sein dürften. Und ich glaube, das wäre wirklich interessant, wenn wir diesen Dingen des alten Menschen mal auf die Spur kommen würden. Also wirklich mal zu forschen, was ist es denn, was bei mir immer wieder durchkommt, wo ich immer wieder hake. Welches sind diese Eigenschaften, die mich immer wieder zu Fall bringen? Die Entdeckung des alten Menschen. Und tragischerweise ist es so, das werden viele von euch auch schon erkannt haben, weil ihr auch die persönliche Reife und Erfahrung mitbringt, tragischerweise ist es so, dass dieser alte Mensch uns bis zum Grab begleiten wird. Dass wir, wenn wir hochmütig sind oder wenn wir Probleme haben, mit unserer Reife, die in dieser Art und Weise einzubringen, dass wir es nicht auf die Kette kriegen. Das ist die erste Entdeckung die Gott uns in seiner Liebe zeigen möchte. Ich sage bewusst in seiner Liebe, weil er will uns ja nicht fertig machen damit, sondern er will uns zeigen, dass er uns davon befreit hat. Und damit sind wir beim Evangelium. Das Kreuz Jesu, Golgatha, ist der Platz, an dem Jesus uns davon befreit hat. Aber Golgatha hat eben auch noch eine andere Seite. Jesus starb nicht nur für mich an diesem Kreuz, sondern ich starb auch mit ihm an diesem Kreuz. Das ist das, was wir in Römer 10, Vers 6 nachlesen können. Unser alter Mensch wurde dort mit ihm gekreuzigt. Er hing dort mit ihm, er litt mit ihm und schließlich starb er auch. Und damit hat Gott dort vor 2000 Jahren die Macht unseres alten Menschen zerbrochen. Das steht hier. Unser alter Mensch ist tot. Und ich persönlich finde, das ist ein ganz wunderbares Evangelium, oder? Aber irgendwie ist es auch unbekannt. Im größten Teil der Kirchengeschichte war diese Tatsache nicht so bekannt. Oder sagen wir, sie war nicht so bekannt im Sinne davon, dass sie gelebt wurde oder dass sie verinnerlicht wurde. Die großen Reformatoren wie Luther oder Calvin haben diese Seite des Evangeliums nicht so gelehrt. Höchstwahrscheinlich hatten sie genug damit zu tun, an dieser wunderbaren Wahrheit der Gnade festzuhalten, dass wir allein aus Gnade gerechtfertigt sind. Luther hat nicht gelehrt, dass unser alter Mensch gestorben ist. Im Gegenteil, Luther hat gelehrt, dass wir unseren alten Menschen durch tägliche Buße und Reue ersäufen sollen. Und das ist komisch, oder? Weil das steht nicht in unserer Bibel. In unserer Bibel steht, er ist tot. Der alte Mensch ist tot. Und da steht nicht, wir sollen ihn töten. Luther hat an dieser Stelle noch irgendwie in einer Art Heiligungslehre verharrt, die auch gesetzlich ist. Nämlich dem Menschen an dieser Stelle etwas zuzumuten, was Gott ja schon selbst getan hat. Gib dir Mühe, streng dich an und Jesus hilft dir dabei. Bitte den Heiligen Geist, dass du mehr Kraft bekommst gegen deinen alten Menschen, töte ihn. Geh so oft wie möglich zur Beichte und so weiter und so weiter. Und versteht mich bitte richtig an der Stelle. Ich sage nicht, dass diese Dinge falsch sind, absolut nicht. Aber sie weisen irgendwie den Blick in die falsche Richtung. Wenn Gott etwas getan hat, und wenn er es vollkommen getan hat, dann kann es ja nicht unsere Aufgabe sein, das dann nochmal zu tun, nochmal von vorne anzufangen. Wenn Gott Erlösung gebracht hat, dann müssen wir ja nicht anfangen, uns neu selbst zu erlösen. Und all diese alten Wege der Heiligung, wo der Mensch sich in die Knie zwingen will, wo der Mensch es selber machen will, den Sieg erringen will, der schon errungen ist, ganz, ganz oft sind das fruchtlose Wege. Es sind nicht die Wege der Gnade, sondern sind die Wege der eigenen Anstrengungen, die Wege der Gesetzlichkeit. Trotzdem denke ich, dass jeder, der sich mit der Thematik schon mal auseinandergesetzt hat, jetzt fragen wird, wo bleibt denn da die Logik bei der ganzen Geschichte? Auf der einen Seite hören wir, dass wir uns mit dem alten Menschen abgeben müssen, dass er ja auch in einem wiedergeborenen Menschen auftaucht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ihn auch schon heute Morgen erlebt, im Straßenverkehr oder beim Frühstückstisch ein unversöhnliches Wort oder vielleicht einfach nur schlimme Gedanken. Und auf der anderen Seite sagt uns Paulus, er ist tot. Dein alter Mensch ist tot. Es gibt ihn nicht mehr. Wo bleibt da die Logik? Wenn wir genau hinschauen auf das Kreuz Jesu, sollten wir uns im Idealfall dort mithängen sehen. Und Paulus betont das ja auch an vielen anderen Stellen in der Bibel. Im Galaterbrief zum Beispiel sagt er, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Oder im Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, das lese ich und dann denke ich gleichzeitig, das stimmt aber nicht. Da ist nicht alles neu geworden. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist alles, wie es war. Und wenn es ganz dicke kommt, dann denke ich, eigentlich ist es schlimmer als vorher, weil ich vielleicht noch heuchlerischer geworden bin, als ich vorher war, als ich noch nicht gläubig war. So wie bei Jona vielleicht. Als Jona ungehorsam war, da kümmerten ihn die Seeleute noch auf dem Schiff. Da war es ihm wichtig, ihnen zu sagen, werft mich über Bord, ich habe gesündigt und der Grund des Unwetters bin ich, werft mich über Bord und dann wird das Unwetter aufhören. Da kümmerte es ihn noch, was aus den Seeleuten wurde. Und als Jona gehorsam war, da hat er komplett nur Verdammung gepredigt. Nur Verdammung. Ninive soll untergehen. Und er war bockig, als es nicht passierte. Ja, meistens habe ich den Eindruck, dass es nicht so ist, dass mein alter Mensch tot ist. Absolut nicht. Aber wir haben ja eigentlich dieses wunderbare Bild der Taufe dafür. Das Untertauchen in Christi Leib, das Sterben unter Wasser und das Auftauchen mit Christus. Und auch hier sagt Luther, das Biest, unser alter Mensch, kann aber schwimmen. Was machen wir mit diesem Einwand, dass unser alter Mensch ja laut Bibel tot ist, wir ihn aber auf der anderen Seite täglich zu spüren bekommen? Ich glaube, das ist ein klassischer Einwand, der sich gegen alles erhebt, was an Wahrheit von Gott kommt. Die Wahrheit, die von Gott kommt, ist nicht die Wahrheit unserer Sinne oder die Wahrheit unserer Emotionen oder die Wahrheit unserer Gefühle, sondern die Wahrheit, die von Gott kommt, ist eine Wahrheit, die sagt, so sollst du die Dinge sehen, weil ich sie so sehe. Vor mir gilt das und dann sieh zu, dass es auch vor dir so gilt. Das ist ermutigend, oder? Nicht unser schlechtes Gewissen, nicht unser Gefühl entscheidet darüber, ob unser Fleisch wirklich tot ist, sondern Gottes Wort. Wir hatten in der Gemeinde in Geisweid einen Bruder, der ein vorbildliches christliches Leben geführt hat, wurde dann schwer krebskrank, musste Medikamente nehmen und wurde über die Tour dann auch depressiv. Und ich hatte ihn dann mal besucht zwischendurch und das Schlimmste war ihm, er konnte nicht mehr glauben. Also er hatte diese gefühlsmäßige Beziehung nicht mehr. Es war nicht mehr so, dass sein Herz wurde nicht mehr froh. Und das war eben ganz, ganz schlimm. Und in dem Moment war es dann einfach gut zu sagen, ja, es kommen immer Momente in unserem Leben, in denen unsere Emotionen nicht mitkommen, die es nicht schaffen. Und da ist es dann aber auch wichtig, sagen zu können, es steht geschrieben. Wir können uns hier drauf verlassen. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er unser Fleisch als gestorben ansieht, wenn Jesus unser Retter und Herr ist. Das zu verstehen, ist sicher nicht einfach. Aber anders gefragt, verstehen wir denn Jesu Werk der Sündenvergebung? Versteht ihr das komplett, wie das gelaufen ist? Wenn wir heute einem lieben Menschen, der Jesus nicht kennt, den christlichen Glauben näher bringen wollen, dann wird es doch schon mal eng. Wer versteht das denn heute noch? Und dann haben wir uns Bilder zurechtgelegt, die das ein bisschen verdeutlichen sollen. Von dem König zum Beispiel, der ein Gesetz erlassen hat und die Mutter des Königs ist die, die das Gesetz gebrochen hat. Und jetzt muss sie 10 Stockhiebe bekommen. Und der König selber, der Sohn, tritt ein für die Mutter und bekommt an ihrer Stelle die 10 Stockhiebe. Das ist ein Bild. Oder Pater Maximilian Kolbe zum Beispiel, der im Dritten Reich einen Familienvater aus der Schlange zur Vergasungskammer rausgeholt hat und gesagt hat, ich gehe an seiner Statt. Oder das Bild mit dem Sündenbock, wo das Volk Israel dann einmal im Jahr die Sünden drauf abladen konnte und dann wurde das Tier in die Wüste geladen. Das sind Bilder. Aber haben diese Bilder denn die Fähigkeit, das eigentliche Geheimnis zu erklären, was dahinter steht? Kann man jetzt sagen, ja, wir haben das verstanden, wie dieser eine Mann, Jesus, wie ihm es möglich war, die Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Und die Schuld dessen, was alles noch kommt, was wir morgen alles noch machen. Haben wir das verstanden, wie das funktioniert? Ist es nicht etwas, was wir einfach hören müssen und Gott vertrauen und zu sagen, er hat es gesagt und dann ist es gut? Er ist der Sündlose, der für Sünder starb. Und das ist die Gerechtigkeit, die wir brauchen. Und ist das nicht auch so bei der anderen Wahrheit, mit dem Gestorbensein unseres alten Menschen? Müssen wir das erklären? Ist das nicht eine hochmütige Frage? Wie konnte Gott, unendlich oft gestellt, wie konnte Gott das zulassen? Wie war es ihm möglich und wieso hat er so und nicht so? Und sagen wir nicht oft oder denken es wenigstens, so Gott, das musst du mir jetzt mal erklären. Und wenn du dies oder jenes machst und du nichts verstehe, dann will ich dir folgen. Und wenn nicht, dann bist du mir eben egal. Die Wie-Frage ist eine sehr hochmütige Frage. Die biblische Frage ist mehr die Wer-Frage. Wer ist unser Erlöser? Darum geht es. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu dieser Thematik eine richtige Haltung zu bekommen. Gott hat sich auf eine geheimnisvolle Art und Weise mit der Schuld und der Macht unserer Sünde befasst. Die Schuld unserer Sünde wurde gesühnt durch Jesus Christus und die Macht unserer Sünde wurde dadurch gebrochen, dass unser alter Mensch auf geheimnisvolle Weise mit hingerichtet wurde und außer Kraft gesetzt wurde. Und Gott ist dabei, uns diese Wahrheit zu offenbaren, und zwar als eine befreiende Wahrheit, weil er möchte, dass wir glücklich werden, denn er ist ein liebender Vater. Und wir werden nur glücklich, wenn wir mehr und mehr aus der Terrorherrschaft unseres alten Menschen herauskommen und wenn wir mehr und mehr sein Heil und seine Freude verstehen lernen. Was können wir jetzt tun mit dem Gehörten? Was ist hilfreich? Als erstes, lasst uns unsere Erlösung in Jesus meditieren und nicht unser Versagen. Lasst uns unseren Blick auf Golgatha richten, auf das Kreuz und auf das, was dort passiert ist und nicht darauf, wo es bei uns fehlt. Berede mit Jesus deine Gebiete, deine persönlichen Gebiete deines alten Menschen. Und sag ihm, Herr, du kennst meinen Jähzorn. Und bevor du anfängst zu kämpfen, sag ihm, und du hast meinen Jähzorn besiegt am Kreuz. Fang nicht beim Kampf an, sondern fang beim Sieg an. Jesus hat gesiegt. Denk nicht über deine Niederlagen nach, über dein großes Versagen, sondern denk über diesen unverdienten Sieg nach, den Jesus für dich geholt hat. Geh von der Gnade aus und nicht vom Gesetz. Das Zweite, bitte Gott um Offenbarung. Keine Ahnung, wie die aussehen. Vielleicht ein gutes, inniges Gespräch mit Geschwistern. Vielleicht eine tolle Predigt. Vielleicht beim Lesen der Bibel. Aber bitte Gott, dass er dir zeigt, dass seine befreiende Wahrheit dir vom Kopf ins Herz rutscht. Das Dritte, sei geduldig mit dir, wenn es nicht so schnell funktioniert. Denn Gott ist auch geduldig mit dir. Und glaub mir, das sage ich in erster Linie mir selbst. Ich bin jetzt 56 Jahre und mir ist wenig fremd in diesem Leben. Aber immer noch ist mein Gedanke, dass ich es durch eigene Leistung schaffen muss. Wenn ich mit Menschen rede, kann ich das sehr gut weitergeben und sagen, ich kann das belegen an Bibelstellen und sagen, nein, Jesus hat alles für dich getan. Aber das, was mich angeht, da denke ich, da wird es schwierig. Da muss ich mich selber anstrengen. Das mit der Gnade gilt in meinen Gedanken für alle anderen, aber nicht für mich. Und deswegen ist es im Prinzip auch eine Predigt, die ich mir selber halte. Und das Letzte, verharmlose nie eine Sünde. Sag nicht, mein alter Mensch ist ja jetzt tot, was soll's. Deshalb ist das auch gar keine Sünde, was ich jetzt tue. Es ist vielleicht nur eine Scheinsünde oder so. Das wäre Heuchelei. Wenn du wieder sündigst und du wirst wieder sündigen, dann verharmlose das nicht. Geh nicht einfach darüber hinweg. Sprich nicht von zu kurz gekommen sein oder von anderen Verharmlosungen. Nein, es ist Sünde. Steh dazu und bekenne sie. Und wir haben einen Gott, der gerne vergibt. Aber rechne auch damit, dass wir einen Gott haben, der dir in den schwierigen Situationen deines Lebens Sieg geben will, der dich weiterentwickeln will. Der nicht will, dass du da stehen bleibst, sondern der dir aufhelfen will und dir zeigen will, wie es weitergehen kann. Der Sieg ist schon gegeben. Wo? Auf Golgatha. Wenn du ein Gläubiger, wenn du ein wiedergeborener Mensch bist, dann ist dir das zugesprochen worden. Es steht in den Evangelien, du kannst es lesen. Jesu Botschaft ist keine bedrohliche Botschaft. Jesus sagt nicht, bis Ende nächster Woche musst du aber dies und jenes unter den Füßen haben, sonst wird es eng für dich. Nein, es ist eine liebende Botschaft. Du kannst hineinwachsen. Und das ist unabhängig davon, ob du 15, 25 oder 85 bist. Wenn du sündigst, dann schau nur ganz kurz auf die Sünde, aber ganz lang auf Jesus. Es ist eine Falle, wenn wir uns mehr mit unserem Versagen beschäftigen als mit der Gnade. Hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Darin liegt eine tiefe Wahrheit. Die Sünde muss nicht mehr herrschen über uns. Wir können uns als den ansehen, als den erachten, den wir in Jesu Augen sind. Ist das nicht Wahnsinn? Obwohl ich weiß, dass mir gleich schon wieder irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Irgendwas in Tat oder in dem, was ich ausspreche oder in Gedanken. Jesus hat uns frei gemacht. Das sind gute Nachrichten für ermüdete Kämpfer, für entmutigte Christen, für die, die sich nach Heiligung sehen, aber sie noch vor sich haben. Und diese Heiligung ist möglich, weil Jesus uns das zugesagt hat. Halleluja. Amen. Zum Gebet und zum Segen wollen wir aufstehen.